ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Sina Braun.
Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend auch von mir.
Als Bundeskanzler Friedrich Merz vor wenigen Tagen von der gesetzlichen Rente der Zukunft als nur noch Basisabsicherung sprach, da sorgte er für einiges an Irritation. Nicht nur beim Koalitionspartner SPD. Unmut gab es auch in den eigenen Reihen. Der Sozialflügel der CDU warnte vor Verunsicherung der Bürger. Die Debatte nahm Fahrt auf und so sah sich der Kanzler veranlasst, auf die Kritik an seinen Äußerungen zu reagieren. Wie er sich nun die Ausgestaltung der Rente vorstellt, Alex Jakubowski.
Demonstration der Gewerkschaften draußen vor der Tür. Die Angst vor Sozialkürzungen führt deren Mitglieder zur Veranstaltungshalle in Marburg. Auch das Thema Rente treibt viele um.
Grundsätzlich habe ich bisher noch keinen guten Vorschlag zum Thema Rente gehört.
Der Bundeskanzler hatte sich zum Wochenbeginn beim Bankenverband zur Rente geäußert und damit Kritik ausgelöst.
Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter.
Manche hatten das als Kürzung verstanden. Heute der Versuch einer Erklärung durch Merz beim sogenannten sozialen Gewissen der CDU, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft.
Es wird mit uns keine Kürzungen der gesetzlichen Renten geben. Es wird keine Kürzungen geben. Reform muss nicht Verzicht und Verlust bedeuten, sondern Reform kann auch, ich sag's mal in einem einfachen Wort, den Kuchen für uns alle größer machen.
Merz wurde zuletzt auch vom CDA-Vorsitzenden scharf kritisiert. Man müsse aufhören, den Menschen Angst zu machen. Jetzt gibt sich dieser zufrieden.
Er hat, glaube ich, die Gelegenheit heute auch noch mal genutzt. Das, was am Anfang der Woche ja für sehr viel Aufregung gesorgt hat, was verstehen wir jetzt eigentlich unter Basisrente, was soll damit gemeint sein, das hier auch noch mal einzuordnen, klarzustellen und zu sagen, wohin da die Reise gehen soll.
Der Bundeskanzler denkt an eine Reform hin zu einem Dreiklang von Betriebsrente, privater Vorsorge und gesetzlicher Rente.
Wir müssen hier eine stärkere Gewichtung auf die kapitalmarktgedeckten Altersversorgungssysteme legen, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland auch die Chance haben, an der gesamten Vermögensentwicklung unserer Volkswirtschaft teilzunehmen.
Ein Vorschlag, der im Saal durchaus ankommt.
Ich muss für meine Generation sagen, auch ich möchte noch eine sichere Rente bekommen. Und ich habe vollstes Vertrauen in Friedrich Merz.
Er hat anscheinend verstanden, was wir anders haben wollen, dass die Interessen der Rentner dabei berücksichtigt werden.
Er hat das angesprochen, kapitalgedeckte Renten werden meiner Meinung nach auch die Zukunft sein. Und in diese Richtung sollte es auch gehen.
Draußen aber sieht man die Idee des Kanzlers kritisch.
Eine kapitalgedeckte Rente funktioniert nur so lange, solange die Profite der großen Konzerne funktionieren, weil sie wird letztendlich davon abhängen, wie die Börsenkurse sind.
Mitte des Jahres soll die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission Vorschläge für eine Reform machen.
Dass wohl täglich Menschen auf Phishing-Mails von Online-Betrügern reinfallen, das dürfte leider zu unserem digitalen Alltag gehören mittlerweile. Doch wenngleich eine ganze Reihe deutscher Spitzenpolitiker offenbar Opfer einer solchen Masche werden, dazu noch über den Messenger-Dienst Signal, der eigentlich als ziemlich sicher gilt, dann stellt sich natürlich die Frage, ob es sich in Wirklichkeit nicht um Betrug, sondern um Cyberspionage handelt. Zumindest ermittelt der Generalbundesanwalt in diese Richtung, nachdem bekannt wurde, dass Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und die Bundesministerinnen Karin Prien und Verena Huberts auch betroffen sein sollen. Daher jetzt nachgefragt bei unserem ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg in Berlin. Michael, zunächst mal, wie gehen die Angreifer denn davor, um dann an die persönlichen Daten und Chats zu kommen?
Es gibt mittlerweile verschiedene Angriffsvarianten, aber die Masche und das Ziel sind immer dasselbe. Der Angreifer gibt sich als Signal Support aus, um auf diese Weise an die Zugangsdaten zu dem Signal-Konto des Opfers zu kommen, um dann eben, wenn das gelingt, Zugang zu den Chats zu bekommen. Er kann dann auch mit dieser geklauten Identität, wenn er einmal die Hoheit über das Konto übernommen hat, weiter kommunizieren und er kann auch die Daten, die Kontakte aus dem Telefonbuch abgreifen, um eben auf diese Weise dann auch weitere Angriffsziele zu identifizieren. Das Ganze ist also so eine Art Schneeballsystem.
Und weiß man denn schon, wie groß das Datenleck jetzt ist und welche Informationen da abgeflossen sein könnten?
Das ist das, was tatsächlich nur schwer zu bewerten und zu beziffern ist, aus dem einfachen Grunde, weil die Kommunikationsinhalte, die können am Ende nur die Opfer selbst bewerten, was dort kommuniziert worden ist, welchen Wert das haben könnte. Man darf nicht vergessen, dass der Messenger Signal sich bei Politikern, bei Journalisten großer Beliebtheit erfreut, weil er eben als sicher galt bisher und genutzt wird, um vertrauliche Inhalte zu kommunizieren. Also man muss befürchten, dass auf diese Weise ein russischer Geheimdienst, der mutmaßlich dahinter steckt, an durchaus interessante Informationen gelangen könnte. Insbesondere wenn es beispielsweise um die Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion geht oder um andere Informationen, die für Russland einen Wert haben könnten.
Michael, vielen Dank für die Informationen nach Berlin.
Gerne.
Bis heute ist es der schwerste Unfall in der Geschichte der zivilen Nutzung von Nuklearenergie, der Supergau von Tschernobyl in der heutigen Ukraine. Super deshalb, weil dieser größte anzunehmende Unfall nicht mehr zu kontrollieren war. Morgen jährt sich die Reaktorkernschmelze von Tschernobyl zum 40. Mal. Damals breiteten sich radioaktive Wolken über weite Teile Europas aus. Wie die Katastrophe die Menschen in der Ukraine noch heute beschäftigt, Wassili Golot.
Sie ist ein Teil kollektiver Erinnerung. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Eine Ausstellung im ukrainischen Haus in Kiew erinnert an den Ort, der vor 40 Jahren zum Synonym für die Gefahren von Kernkraft wurde. Damals war die Ukraine Teil der Sowjetunion. Tschernobyl ist so eine Art Bewährungsprobe für uns als ukrainische Nation geworden. Julia Rubanj war damals noch nicht geboren. Doch sie hat viel über Tschernobyl gelesen, als Ingenieurin dort geforscht und auch an dieser Ausstellung mitgewirkt. Die Reaktorkatastrophe sei nicht der entscheidende Grund für den Zerfall des kommunistischen Regimes, meint sie. Eher einer von vielen Faktoren für die zunehmende Entfremdung der Ukrainer von Moskau. Wir konnten Tschernobyl gerade deshalb bewältigen, weil wir so sind, wie wir sind. Weil wir Menschen hatten, die sehr klar und sehr gut Ziele definieren und diese Ziele erfüllen können. Ich glaube, dass unsere Identität uns geholfen hat, all das zu bewältigen. Am 26. April 1986 explodiert Reaktor Nummer 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl. Während die Sowjetunion tagelang schweigt, berichten internationale Medien über die Reaktorkatastrophe.
In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall.
Serhii Samochernych studiert 1986 Kernphysik und soll eigentlich als Ingenieur in Tschernobyl anfangen, im Bereich der nuklearen Sicherheit des Kraftwerks. Sein Schwiegervater hört damals illegal westliche Radiosender und informiert Serhii über das Unglück. Ich sagte, das kann nicht sein, das ist Propaganda. Davon war ich überzeugt, bis ich am Institut in Kiew war. Wir hatten dort ein Gammaspektrometer. Und am 30. April, das war so gegen 11 Uhr morgens, schoss auf diesen Messgeräten der Ausschlag in die Höhe. Schrecklich, einfach schrecklich. Es sollte gar keine Spitzen geben, aber hier schießen sie wahnsinnig hoch. Dann haben alle verstanden, das alles ist kein Spaß. Die Leute waren hysterisch, unsere Fachleute rannten hin und her. Serhiis Glaube an die Sicherheit von Kernkraft erschüttert. Doch ein Jahr später sitzt er im Bus zum Unglücksort. Im August 1987, mit 23 Jahren, meldet sich Serhii freiwillig, um als sogenannter Liquidator in Tschernobyl zu arbeiten, die Folgen des Unglücks einzudämmen. Es war ein sonniger, wunderschöner Tag. Ich erinnere mich, wie der Bus durch das Zentrum von Kiew fuhr. Draußen spazierten die Menschen und ich saß im Bus und fühlte mich wie in einem Raumschiff. Die Glasscheibe trennte uns in zwei Welten. Draußen die einen Menschen und drin wir, die anderen. Heute drohen durch die Aggression Russlands neue Gefahren. 2022 wird die Sperrzone zum Frontgebiet. Vor einem Jahr trifft eine russische Drohne die Schutzhülle. Seitdem hat sie nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde aufgehört, ihre Funktion zu erfüllen. Fachleute sind alarmiert. Noch so ein Treffer, beispielsweise an der Schutzhülle in einem etwas anderen Bereich, könnte zur Zerstörung des hier drin befindlichen Schutzbauwerks führen. Im schlimmsten Fall könnte das zu Bedingungen für eine nukleare Kettenreaktion führen, also einer lokalen nuklearen Katastrophe. Tschernobyl steht damit auch 40 Jahre nach dem Super-GAU für eine nukleare Bedrohung, die durch Russlands Angriffskrieg zunimmt.
Und ein Weltspiegel-Extra zum Tschernobyl-Jahrestag finden Sie in der ARD-Mediathek. Der Name dieser Aufzugskonstruktion geht weniger auf Stoßgebete zurück, aus Angst, nicht heil oben oder unten anzukommen, sondern steht eher im Zusammenhang mit der Rosenkranz-Gebetskette, bei der wie an der Perlenschnur aufgereiht alle paar Kugeln ein Vater Unser kommt. Und beim Pater Noster folgt ja auch laufend eine Kabine der nächsten. In Hamburg ist ein besonderes Exemplar dieser antiken Aufzugsart nun spurlos verschwunden. Johannes Jolmes.
Diese Sünde lässt sich nicht mit einem Vater Unser wiedergutmachen. Statt Paternoster klafft hier eine Lücke. Im Pflüggerhaus in Hamburg, erbaut im Jahr des Herrn 1908.
Wir haben sowas als Denkmalverein auch noch nicht erlebt. Das ist an Skrupellosigkeit nicht zu überbieten.
Vor wenigen Tagen ist das aufgefallen. Wer, wieso, wohin, offen. Der Paternoster, ein Jahrhundertfund, 2018 hinter einer Verschalung wiederentdeckt. Restaurator Patrick Wagner macht sich 2021 ans Werk.
Dieser Paternoster war halt einfach einmalig. Ich kenne ja nahezu alle Paternoster in Deutschland und sowas gab es nicht mehr.
Viel Herzblut, noch mehr Schmiere. Die elektrisch betriebenen mannshohen Zahnräder, noch kein altes Eisen. 90 Sekunden vom Erdgeschoss in den sechsten Stock. Ab 2022 ist das wieder möglich. Dann wechselt der Eigentümer. Im Juni 2025 treffen sich der neue Investor und der Restaurator.
An diesem Vororttermin war der Paternoster noch vollständig intakt und erhalten. Und es wurde explizit aufgeklärt, wie wenig denn noch nötig ist, damit dieser Paternoster funktionsbereit mit TÜV-Abnahme in den Regelbetrieb gehen kann.
Der Eigentümer erinnert sich anders. Im Juni war der Paternoster nicht mehr intakt. Es war nur ein rohes Gerüst, alles andere war ausgebaut. Es fehlten Verkleidung, Bauteile, Fahrkörbe und alle Knöpfe. Ein tonnenschwerer Paternoster, der sich in Luft auflöst? Das Denkmalschutzamt sichtet nun Fotos von der Baustelle. Geschah ein Wunder oder ganz irdische Dinge? Patrick Wagner leidet und hofft.
Erstmal Schrottplätze abzutelefonieren, ganz stumpf. Und einfach mal zu fragen, ob da irgendwas in der Richtung angeliefert wurde.
Ansonsten hilft nur beten. Am besten dann doch ein Vater Unser.
Tja, beten, was auch immer, dürften derzeit auch viele Fans im Bundesliga-Abstiegskampf. Nur gegen die Bayern, da hilft offensichtlich auch kein Beten mehr, Sina, oder?
So ist es, Ingo. Weder Beten noch eine 3-0-Führung. Und dann gelingt dem deutschen Meister gegen Mainz noch etwas Historisches. Aber der Reihe nach. Zunächst schonen die Bayern erstmal ihre Topstars mit Blick extra auf das Champions-League-Halbfinale am Dienstag. Und dann läuft in Mainz erstmal alles schief. Zur Pause 0-3. Und plötzlich fühlt sich das Ganze an wie eine Reise in die Vergangenheit. 1976 hier gegen Bochum. Auch da liegen die Bayern zur Halbzeit 3 Tore zurück und gewinnen am Ende noch. Und heute passiert genau das wieder. Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte.
Was für ein Torspektakel. Die Bayern zeigen ihre Mir-San-Mir-Mentalität. Wir sind nicht hier, um uns auszuruhen und zu feiern. Es gibt immer das nächste Spiel, den nächsten Moment. In der ersten Hälfte sind aber die in Rot spielenden Mainzer klar besser. Dominik Kohr mit der Führung nach einer Viertelstunde. Paul Nebel lässt in der 29. Minute das 2-0 folgen. Und Mainz ist weiter torhungrig. Was Nadim Amiri nicht schafft, vollendet Geraldo Becker kurz vor der Pause. 3-0. Die Bayern bringen Kane und Olise für die zweite Hälfte. Und in der 53. Minute heißt es 3-1 durch Jackson. Die wilde Aufholjagd beginnt. Das schönste Tor des Tages in der 73. Minute schießt Michael Olise 3-2. Jetzt ist der deutsche Meister nicht mehr zu stoppen. Ausgleich 10 Minuten vor dem Ende durch den ebenfalls eingewechselten Musiala. Das Siegtor macht schließlich Harry Kane. Sein 33. Saisontor, das ist die Mir-San-Mir-Mentalität.
Ja, Mentalität ist das Stichwort, auch im Abstiegskampf. Hier geht es ums Überleben in der ersten Liga, quasi um jeden Zentimeter Bundesliga. Heidenheim gegen St. Pauli, beide stecken im Tabellenkeller fest. Und für Heidenheim hätte eine Niederlage schon das Aus heute bedeuten können. Aber hätte, wäre, wenn.
Riesenjubel, große Erleichterung in Heidenheim und bei Trainer Frank Schmidt. Der 2:0-Sieg gegen den FC St. Pauli wird ausgiebig gefeiert, der vorzeitige Abstieg verhindert.
Kompliment an die Mannschaft. Heute haben wir, wie man so schön sagt, erwachsen verteidigt, kompromisslos verteidigt und haben verdient gewonnen.
Für die Gastgeber aus Heidenheim lief alles nach Wunsch, mit einem Blitzstart. In der dritten Minute brachte Budo Zivzivace sein Team nach Vorlage von Adrian Beck auf die Siegerstraße. Das schnellste Tor der Heidenheimer Bundesliga-Geschichte. St. Pauli zeigt in der ersten Hälfte wenig und tauchte in Halbzeit 1 nur einmal gefährlich vor dem Heidenheimer Tor auf. Den Schuss von Ontonji parierte FCH-Keeper Ramay stark. Die Mannschaft von Trainer Alexander Plesin kam verbessert aus der Halbzeitpause, traf aber nicht, war insgesamt zu harmlos.
Dann aber aufzustehen, das ist normalerweise das, was meine Mannschaft dann auszeichnet. Und das hat so ein bisschen gefehlt, also Stecker gezogen, ja.
Heidenheim dagegen verteidigte leidenschaftlich und traf durch Erem Dingci in der 82. Minute nach Vorarbeit von Torhüter Ramay zum 2:0 Endstand. Und darf mit dem zweiten Heimsieg in Folge, dem 1:0-Spiel der Saison, wieder ein bisschen vom Klassenerhalt träumen und zieht St. Pauli tiefer in den Tabellenkeller hinein.
Die weiteren Ergebnisse. Augsburg und Frankfurt trennen sich unentschieden 1:1. Köln verliert gegen Leverkusen 1:2. Wolfsburg und Gladbach bleiben torlos. Der HSV verliert im Abendspiel 1:2 gegen Hoffenheim. Bereits gestern gewann Leipzig gegen Union Berlin 3:1. Und morgen empfängt Stuttgart noch Bremen und der BVB hat Freiburg zu Gast. Die Tabelle. Die oberen Plätze bleiben unverändert. Hoffenheim klettert auf Platz 4. In der Abstiegszone werden die Abstände kleiner, die Reihenfolge bleibt aber unverändert. St. Pauli auf dem Relegationsplatz, dann Wolfsburg und Schlusslicht Heidenheim mit einem kleinen Fünkchen Hoffnung noch. Und wir kommen jetzt zu den Frauen des FC Bayern München. Heute ging es im Halbfinale der Champions League gegen die spanischen Meisterinnen aus Barcelona. In der Ligaphase gab es das Duell schon mal und das ging für die Bayern richtig schief. 1:7. Aber jetzt haben die Münchnerinnen als frischgebackene Meisterin eine ordentliche Portion Selbstvertrauen und eine Franziska Kett, die zur tragischen Heldin wurde.
Als Franziska Kett über ihren Ausgleichstreffer jubelte, ahnt noch niemand in der Münchner Arena, dass ausgerechnet sie zur tragischen Heldin wird. Das Duell gegen die frauenfußballerische Übermacht des FC Barcelona beginnt wie erwartet, brücht für Eva Pajor. Barca ist früh vorn, weil die frühere Wolfsburgerin gedankenschnell und technisch perfekt abschließt. Versteinerte Gesichtszüge zur Pause auf der Tribüne, die sich erst nach etwas mehr als einer Stunde lockern, weil Pernille Harder antritt, aufschaut und Franziska Kett findet. Das erste Champions-League-Tor der 21-Jährigen. Kurz darauf wird die Nationalspielerin zur tragischen Figur. Für diesen Haarzupfer gibt's glattrot. Der Trainer tobt im Hintergrund, fliegt ebenfalls vom Platz. Es bleibt beim 1:1.
Franzi hat ein super Spiel heute gezeigt, hat am Ende das Tor gemacht, hat wirklich super Aktionen drin gehabt. Fehlt jetzt fürs Rückspiel genau das Gleiche mit unserem Trainer, der da eigentlich so, ich sag mal, der Kopf oder das Herz unserer Mannschaft ist, uns immer wieder perfekt einstellt.
Ohne die Torschützin und Trainer Barcala geht's nächsten Sonntag ins ausverkaufte Camp Nou nach Barcelona.
Und bei uns geht's jetzt zu Pilar. Wie sieht's aus? Wie wird das Sonntagswetter denn?
Ja, das Sonntagswetter wird ziemlich sonnig und deswegen muss man auch so ein bisschen schon auf die UV-Belastung gucken. Die sieht nämlich morgen in Deutschland schon ziemlich einheitlich aus. Ein paar Abstufungen gibt es natürlich, aber trotzdem in ganz Deutschland ist sie zumindest mal mittelhoch. Am Alpenrand sogar hoch und dementsprechend muss man da eben auf Sonnenschutz achten, Sonnencreme, Sonnenhut. Man sollte einfach in der Mittagssonne schon ein bisschen aufpassen, denn sobald die UV-Belastung mittelhoch ist, da wird es dann schon kritisch werden. Heute Nacht werden die ganzen Wolken, die jetzt von einer Front kommen, so weiter nach Süden ziehen. Ansonsten klart es von Norden her auf. Im Süden bleibt es auch noch längere Zeit klar. Morgen ist es dann erstmal ziemlich sonnig, vor allem im Osten. Von Westen her breiten sich ab und zu mal so ein paar lockere Wolkenfelder dann auch nach Osten aus. Die bringen aber keinen Regen und die Sonne können sie eben auch nicht so gut verdecken. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf 7 Grad im Emsland. Und dort, wo es längere Zeit aufklart, da sinkt die Temperatur auch nahe Richtung Gefrierpunkt. Morgen tagsüber wird es vor allem im Südwesten noch mal fast sommerlich warm mit bis zu 24 Grad im Breisgau. An den Küsten bleibt es noch ein bisschen kühler. Ja, am Montag auch wieder viel Sonnenschein, nur im Nordwesten ein paar dichtere Wolken. Es bleibt aber meistens trocken. Am Dienstag kann es dann vor allem im Süden mal für den einen oder anderen Schauer reichen. Aber insgesamt weiterhin Hochdruckwetter und viel Sonnenschein.
Aussichten, Pila, vielen Dank dafür. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag.
Geht es auch um die Folgen der Atomkatastrophe von Tschernobyl und wie trotz Unsicherheit und Krisen Hoffnung entstehen kann.
Die Tagesthemen gibt es dann morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.